Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts China Calling Huanying Nimen Lai. Ja, ich sage es immer wieder, es gibt zwischen China und Deutschland mehr Parallelen als viele glauben auf verschiedenen Ebenen. Und eine, die weniger positiv ist aus meiner Sicht, wobei ich es gleich ein bisschen einordnen muss, die ist, dass immer mehr Menschen in den Staatsdienst möchten, also Beamte werden. Und ich ordne es deshalb direkt ein, weil ich jetzt nicht per se natürlich sage, das ist negativ, dass jemand ein Beamter sein möchte oder für den Staat arbeiten will. Aber natürlich ist es so, dass ein Großteil, und das ist einfach statistisch nachweisbar und messbar, dass ein Großteil der Produktivität und des Wirtschaftswachstums, auch ganz speziell in China, eben aus dem Privatsektor kommen. Das heißt, wenn alle für den Staat arbeiten oder arbeiten wollen, würden die Länder tendenziell eher schrumpfen und interne Probleme bekommen. Wie gesagt, das sind einfach mal Fakten. Heißt nicht, dass es eine per se natürlich rein von der Wertigkeit jetzt erstmal schlechter als andere ökonomisch betrachtet, aber dann schon. Ja, und warum ist das so oder warum überhaupt spreche ich heute darüber? Also fangen wir mal so an. Inspiriert wurde ich dadurch, dass es eine Gehaltserhöhung in China gab, und zwar für alle Beamten rückwirkend bis zum Juni 2024. Es gibt immerhin 48 Millionen Beamte, die einen durchschnittlichen Lohn oder eine durchschnittliche Lohnerhöhung von 500 Yuan bekommen, und das sind immerhin 65 Euro. Das ist in China jetzt nicht nichts, ja. Also, und natürlich hat es auch ein bisschen für Wellen gesorgt, warum werden jetzt einfach mal die Gehälter der Beamten erhöht. Das muss man immer in Relation sehen. Zum einen wurden sie teilweise auch vorher gekürzt, die letzten Jahre. Ja, da wurde auch viel auf gerade dezentraler Ebene in China umallokiert und verändert. Das muss man auch so ein bisschen in dem Kontext sehen. Jetzt, wo es insgesamt wieder ein bisschen besser läuft, kann man da wieder was dazugeben. Dann ist natürlich so, dass das immer auch ein Stück weit Signalwirkung hat nach dem Motto, hey, wenn ihr jetzt mehr Geld bekommt, dann bitte auch mehr konsumieren. Ja, also es ist schon so, dass auch die Beamten zur eher wohlhabenden Bevölkerung gehören. Das heißt, man hofft sich natürlich dadurch auch unter anderem Schub beim Konsum, aber auch möglicherweise sogar auf Dinge, die man jetzt gar nicht so kommt, zum Beispiel bei den Geburtenraten, dass man eben sagt, okay, wenn ihr da mehr Sicherheit bekommt, dann bitte überlegt euch auch, ob ihr ein bisschen was zurückgeben wollt in anderer Form für die Gesellschaft. Und dann ist natürlich auch so, dass man die Beamten bei Laune halten will. Also man kann da nicht zu knausrig sein. Das ist ganz klar, Unzufriedenheit bei den Regierungsbeamten ist schlecht, und das hat auch in China in der Vergangenheit schon für Unmut gesorgt und ja, jetzt keine riesen Revolten verursacht, aber ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und natürlich, ist das etwas, was man dann auch in China so ein bisschen beobachtet, und das für manche vielleicht nicht so nachvollziehbar ist, für andere umso mehr Anreiz, um eben Beamter zu werden. Ja, und das ist ein Thema, was mich eigentlich auch schon länger beschäftigt hat. In China hätte ich das eigentlich auch gar nicht so erwartet. Die Zahl ist aber relativ massiv. Und zwar kann man die zum Beispiel einfach mal an einer Zahl festmachen oder an zwei Zahlen genau genommen. 2023 haben sich insgesamt für die Beamtenprüfung, die man ablegen muss, um eben für den Staatsdienst in Frage zu kommen, 7,7 Millionen Menschen in China beworben, war wohl ein Rekord. Es gab aber nur 200.000 Regierungsjobs. Das heißt, auf ungefähr 40 Bewerber gibt es nur einen einzigen Platz. Das ist schon mal massiv. Und die Frage, die ich jetzt gleich beantworte, warum dieser Ansturm? Ganz kurz noch zu dieser Beamtenprüfung. Ich bin ja kein Experte drin. Ich habe sie selbst nicht abgelegt, und es ist ein längerer Test, aber was interessant ist, ist, dass während dieser Testrunde auch normalerweise nur Absolventen der letzten Jahre in Frage kommen. Das heißt, das ist nicht so, dass man da irgendwie noch Jahre später sagt, okay, ich orientiere mich jetzt mal um. Also wer so eine Laufbahn einschlägt, der ist dann dafür auch sozusagen ja vorgesehen umgedreht. Ich kann jetzt nicht einfach normalerweise aus der Privatwirtschaft dann probieren reinzukommen. Und ich habe, glaube ich, in China auch schon mal gesagt, dieser Gaokao, was so ein bisschen wie unser Abitur ist, der ist eben unglaublich wichtig. Den brauche ich auch, wenn ich in die Top-Privatunternehmen will. Ja, also Unternehmen wie Tencent und Huawei, die stellen wahrscheinlich niemanden ein mit einem schlechten Gaokao, aber eben auch für die ja, Beamtenlaufbahn ist es wichtig und da geht es einfach auch darum, überhaupt reinzukommen. Ja, und ja, jetzt sind wir beim Thema, warum? Warum ist das so? In Deutschland ist ja auch wirklich, habe ich auch immer wieder Artikel gelesen, so viel wie noch nie wollen Deutschland für den Staat arbeiten, was ich gar nicht verstehen kann, wo alle doch ständig drauf schimpfen. In China schimpft man weniger auf den Staat, trotzdem ist es ein bisschen verwunderlich. Grund Nummer eins ist Sicherheit und Stabilität. Ich denke, es ist erstmal nachvollziehbar, dass man eben sagt, okay, der Privatsektor hat eben wirtschaftlich mehr Schwankungen. Beim Staat, ja, kriege ich mehr oder weniger mein Gehalt. Kürzungen sind da relativ ausgeschlossen. Ist auch sehr unwahrscheinlich, dass ich dort einfach mal so rausfliege, wenn ich mir nicht zu Schulden kommen lasse. Und man hat dann eben langfristig eine sichere Perspektive. Ja, also man ist gut abgesichert. Ich glaube, das kennen wir auch bei uns. Sozialleistungen sind gut. Man hat ein stabiles Einkommen. Man wird jetzt nicht stinkreich normalerweise. Das kann man in der Privatwirtschaft eher erreichen. Aber es ist eben solide. Und auch natürlich, was dann später Rentensystem und so angeht. Ich weiß gar nicht, habe ich hier schon über das Rentensystem gesprochen? Auf jeden Fall vor kurzem mal auf YouTube ein Video zu gemacht. Könnt ihr euch mal anschauen. Genau, der Hinweis, China Invest, mein YouTube-Kanal. Die meisten von euch sind ja schon dabei. Und da habe ich auch gesagt, das Rentensystem in China hat natürlich einige Schwachstellen. Wenn du aber für den Staat arbeitest, dann ist natürlich das ein Stück weit abgedeckt. Das zweite ist Status und Prestige. Und das ist sicherlich ein Unterschied zu Deutschland. In Deutschland für den Staat zu arbeiten, ist jetzt nicht unbedingt hoch angesehen. Ich will auch nicht sagen, dass es total schlecht angesehen ist. Aber ja, erstmal war der Ruf sicherlich schon mal besser. Und es ist auch nicht so, dass man da groß bewundert wird, sagen wir es mal so. In China ist es aber schon so, dass es traditionell ein höheres Ansehen hat. Also der Beamte oder in Chinesen sagt man Gong Wu Yan, der wird schon so als eben Stütze der Gesellschaft gesehen. Und ihr wisst, glaube ich, in China ist eben das Kollektiv auch wichtiger. Auch die insgesamt natürlich, sagen wir mal, Regierung, Politik, da haben die Leute ein relativ hohes Ansehen. Sie werden nicht alle so verehrt, wie es manchmal dargestellt wird. Das hängt immer vom Einzelnen ab. Aber sie gelten eben sozusagen einfach auch als, ja, als Menschen des Erfolgs, als zuverlässige Menschen und als wichtige Elemente in der Gesellschaft. Und insofern ist es ja natürlich auch ein Faktor, wo man sagt, okay, das hat oft einen besseren Ruf als die Privatwirtschaft. In China ist es auch so, dass eigentlich so ein bisschen traditionell Unternehmertum ja, also gerade im Vergleich zu Amerika, eigentlich überhaupt keinen guten Ruf hat. Natürlich hat sich das mit der Zeit ein bisschen geändert. Oder auch so Intellektuelle haben lange Zeit in China überhaupt keine Plattform gehabt. Auch das hat sich natürlich geändert. Ja, allein, wenn wir wissen, wie viele Ingenieure wir haben, Wissenschaftler, aber das Ansehen, was sie oft verdienen würden, haben diese Gruppen in China nicht. Als Beamter hast du die schon eher. Der dritte Grund ist, ja, dass du natürlich weniger Druck hast. Das geht so ein Stück in das erste mit rein. Aber in China ist es nochmal was ganz Besonderes. Denn es ist eben so, dass du in China in der Privatwirtschaft deutlich mehr leisten musst. Also wenn ich jetzt vergleiche Deutschland und China und vergleiche eben, was sozusagen die Leistung bringen muss für den Staat, für die Privatwirtschaft, dann ist diese Diskrepanz nochmal größer. Ich weiß natürlich, ich meine, ich selbst habe nur für die Privatwirtschaft gearbeitet. Da ist es auch so, dass man nicht freitags um 13 Uhr einen Stift fallen lässt und dass man sicherlich auch deutlich mehr arbeitet in vielen Bereichen als eben jemand, der für den Staat arbeitet, als Beamter irgendwo. Wobei man das auch immer ein bisschen in Relation sehen muss. Ja, es gibt auch viele, die dort eben ihre 7-8 Stunden abreißen. Und in Firmen verbringen sie mehr Zeit beim Kaffee trinken und in Meetings. Also auch das sollte man nicht so pauschal sehen, ja. Aber generell ist eben so, dass in Deutschland ja trotzdem allein durch das Arbeitsrecht und ich würde auch sagen trotzdem, man kann es ein Stück weit sagen, durch die Arbeitseinstellung, durch die Firmenkulturen trotzdem eine, ja komm, wir nehmen das Wort, gesündere Work-Life-Balance existiert. In China ist das nicht unbedingt der Fall. Dort habe ich die Arbeitskultur, die sich 996 nennt. Vielleicht habt ihr es schon mal gehört. Das heißt, von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends und das am besten 6 Tage die Woche. Hat auch vor allem Jack Ma groß geprägt damals, hat auch für viel Kritik gesorgt. Und da kann ich euch sagen, der Unterschied ist hier ganz einfach in Deutschland. Auch hier wieder vereinfacht gesagt, ist es so, dass die Manager, die müssen relativ viel leisten. Vor allem, wenn sie hochkommen wollen oder hochbleiben wollen. Aber alles, was drunter ist, der normale Arbeiter, ja, ich rede euch jetzt vom Bürojob, der muss nicht so viel leisten. In China wird das erwartet. In China wird zum Beispiel erwartet, dass du eben die 12 Stunden arbeitest. Natürlich nicht auf Hochtour, auch klar, aber du musst irgendwie da sein, du musst verfügbar sein, du musst auch gegebenenfalls länger bleiben und dass du auch zum Beispiel danach noch erreichbar bist. Ja, also das ist in China keine Ausnahme, auch auf unteren Ebenen, wo man sich sagt, für das Gehalt, ehrlich jetzt, da machst du dir abends auch so einen Kopf, da bist du noch hier bei WeChat und antwortest deinem Chef. Also mit anderen Worten, der Druck und die erwartete Leistung ist einfach in China der Privatwirtschaft viel, viel höher auf fast allen Ebenen. Ja? Und das eben nicht unbedingt immer analog zum Gehalt, dass man jetzt sagt, ja gut, es wird kompensiert. Das ist eben nicht der Fall, sondern es ist für viele einfach sozusagen ein Muss. Beziehungsweise wenn du überhaupt eine Chance haben willst, eben mal mehr zu verdienen, dann musst du da Vollgas geben, ohne dass du irgendeine Sicherheit hast, dass es dann wirklich auch fruchtet. Gerade die Einstiegsgehälter sind in China extrem niedrig. Ja. Über Urlaub und so reden wir gar nicht. Auch natürlich auf einem Niveau, wo kein Deutscher arbeiten würde. Und ja, und das ist wie gesagt jetzt im Vergleich zur Staatsbeschäftigung ist natürlich in China dann nochmal attraktiver. In Deutschland gibt es da erstmal gar nicht so die großen Unterschiede. Da ist dann eher so, würde ich sagen, dass du natürlich dann später über deutlich höhere Gehälter kommen kannst. Ja, ist aber auch eben dann auch wieder mit mehr Arbeit verbunden. Also, das ist so der dritte Faktor, sind wir schon. So, gibt es noch einen vierten? Ja, man kann sagen, im Prinzip ist sozusagen nochmal der gesellschaftliche und wirtschaftliche Wandel in China sicherlich auch ein Faktor. Das heißt einfach, dass der Arbeitsmarkt zunehmend wettbewerbsintensiver geworden ist, ja, und natürlich viele Unternehmen einfach nicht mehr so die langfristigen Perspektiven bieten. Ja, auch das geht so ein bisschen in die anderen Punkte mit rein, hat sich aber geändert. Das heißt, viele junge Chinesen haben sehr, sehr hohe Ausbildungskosten und sagen dann, okay, dann will ich aber wenigstens, oder sagen wir mal so, nicht nur Kosten, sondern auch Aufwand und sagen, dann würde ich zumindest gerne einigermaßen sichere Karriere haben. Und die letzten Jahre war es eben so, dass viele Unternehmen auch gute Mitarbeiter entlassen haben. Natürlich jetzt meistens nicht die Top-Leute, aber sagen wir mal, Unternehmen wie Tencent und so haben ja wirklich auch dann Stellen abgebaut, weil sie sich eben auch ein Stück weit gesund schrumpfen wollten, weil sie natürlich auch gemerkt haben, dass sie teilweise ihre Budgets optimieren müssen. Und wenn dann eben die Wirtschaft auch mal so eine kleine Talfahrt durchläuft und die Unternehmen dann noch auf diese Ideen kommen, dann haben sich sicherlich einige Chinesen gedacht, klasse, jetzt habe ich hier sehr viel Geld und Zeit investiert, war noch in der Uni und trotzdem fliege ich jetzt raus, obwohl ich kein schlechter Mitarbeiter bin. Und das sind natürlich auch so Sachen, die ja die anderen auch registrieren. Ja, das sind Sachen, die natürlich auch auf Social Media kursieren und die Runde machen und kein Geheimnis sind. Und klar, dann gibt es natürlich immer mehr Leute, die natürlich auch noch so ein bisschen angestachelt von ihren Eltern oftmals dann sagen, okay, ich probiere es zumindest mal mit dem Staatsdienst. Aber wie gesagt, viele werden es ja nicht schaffen. Die Statistik sagt da ganz klar, am Ende gibt es nur eine sehr begrenzte Anzahl von Jobs. Ja, warum ist das alarmierend? Das vielleicht nochmal so, um das einzuordnen, dass mir jetzt hier niemand irgendwie vorwirft, ich würde jetzt hier gegen Beamten wettern. Es ist ganz einfach. Also es ist eben so, dass in China, die Statistiken liegen vor, dass die privaten Unternehmen zu 60% das Bruttoinlandsprodukt, also die Wirtschaftsleistung bilden. Bei der Innovationskraft geht man von 70% aus und dass circa 90% aller neuen Arbeitsplätze auch aus der Privatwirtschaft kommen. Ja, das heißt, der Staat kann ja eigentlich gar nicht mehr so viel machen, weil der ist meistens schon relativ aufgebläht. Das heißt, alles, was im Prinzip Jobs, Wirtschaftsleistung angeht in Bezug auf Wachstum, Das kommt eben aus der Privatwirtschaft. Und auch in den Städten sind fast alle in der Privatwirtschaft angestellt, ja. Also ein Großteil. Und das ist eben schon was, wo man sagen muss, es ist nicht besonders positiv, erstmal auch zu sehen, dass eben so viele dann sagen, nee, ich will eigentlich gar nicht mehr für die Privatwirtschaft arbeiten. Und es ist natürlich auch ein, sag mal, indirektes Zeugnis an die Regierung, dass sie da was machen muss. Denn sie will ja innovativ bleiben. Sie will ja Wirtschaftswachstum und sie weiß das ja auch. Und da hat man natürlich gerade durch diese Regulierung in den letzten Jahren einiges bewirkt, was man vielleicht so nicht haben will. Umso schöner ist jetzt natürlich zu sehen, dass die Regierung auch wieder in die andere Richtung geht, dass sie die Privatwirtschaft fördert, dass man dort auch wieder bessere Rahmenbedingungen schafft und natürlich auch weiß, alles, was in den letzten Jahren groß sozusagen in China auch entstanden ist, hatte ja immer auch eine Antriebskraft aus der Privatwirtschaft. Ob das jetzt die Elektroautos sind, ob das eben der ganze E-Commerce ist, ob das letztendlich auch Gesundheitstrends sind, Biotech und so weiter. Das sind fast alles börsennotierte Unternehmen oder auch, Huawei ist nicht börsennotiert, aber auch ein privates Unternehmen. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass man hier sozusagen dranbleibt und es wieder attraktiver macht, dass eben vor allem auch die Top-Talente, und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass die eben in die Privatwirtschaft größtenteils kommen. Ja, man wundert sich manchmal in den USA, was da bei den Politikern rumrennt. Ja, aber schaut mal, was da für eine Privatwirtschaft rumrennt. Denn in den USA wissen eben die Leute, wo es besonders Sinn macht. Denn die Besten, und Besten meine ich wirklich in Bezug auf ihre, sagen wir mal, Intelligenz, auf ihre Potenzial, die sie abrufen können, die besten Leute der Welt arbeiten für die Privatunternehmen. Ja, die arbeiten jetzt auch nicht alle nur für Apple, die arbeiten eben für die Unternehmen, die Megatrends bilden. Das sind auch Unternehmen wie McDonald's oder hier in China eben dann Huawei oder ja die sozusagen BYDs der Welt. Das ist für mich ganz klar. Natürlich gibt es auch gute Leute in der Politik, keine Frage. Ansonsten wird es auch problematisch, wenn da gar keine mehr sind. Aber ja, das ist einfach so ein bisschen, wie ich das sehe. Vielleicht noch ein Wort zur Korruption. Sicherlich ist das auch so ein Ding, dass man, das möchte ich noch ergänzen, dass man eben in China zu dem Punkt Status und Prestige, dass man in China eben als Staatsdiener auch ohne Korruption einiges erreichen kann. Ja, das ist sicherlich auch noch ein Punkt, den man nicht vergessen darf. In anderen Ländern ist es ja nicht so. Da sagst du, okay, es wäre cool, wenn ich Polizist wäre oder sonst würde eben Lehrer, weil da weiß man ganz genau, da kann man auch ein extra Geld verdienen. Das ist in China mittlerweile sehr, sehr stark eingedämmt. Große Korruptionskampagne, da habe ich auch schon mal eine Folge zu gemacht. Das ist im Prinzip relativ ausgeschlossen, dass man dadurch groß reich wird. Und ich glaube, dieses Risiko scheuen auch die meisten. Also sicherlich auch ein legitimer Weg, aber er ist sehr, sehr schwer statistisch. Und insgesamt für China nicht förderlich. Deshalb denke ich auch, dass die Regierung das auch wieder versucht, eben ein bisschen umzuleiten und die Privatwirtschaft allein schon auch aus diesem Grund stärker stützt. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Xia Hui Zian.